Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon, guten Abend. Anspruch und Wirklichkeit in Deutschland. Als WM-Mitfavorit sah sich die deutsche Fußballnationalmannschaft. Als Einwanderungsgesellschaft und Bildungsrepublik will man sich in Deutschland sehen und scheitert daran fast so wie die Fußballer in der Vorrunde. Das ist die Überschrift für diese Sendung, in der es um das Kita-Qualitätsgesetz und das Chancenaufenthaltsgesetz gehen wird und natürlich um Fußball. Einen Horrorfilm nannte Doppeltorschütze Kai Havertz das WM-Aus der Fußballnationalmannschaft. Der Film ist jetzt ohne Happy End vorbei. Das deutsche Team ist wieder in Deutschland gelandet und mit tröstenden Worten empfangen worden. Georg Schwarte.
Der Kanzler sei betrübt. Wie alle Fußballfans sei auch Olaf Scholz traurig darüber, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht weitergekommen ist, so der stellvertretende Regierungssprecher am Tag nach dem Ausscheiden des deutschen Teams in Katar. Immerhin gab es für den Bundestrainer und die Mannschaft offenbar noch ein paar aufmunternde Zeilen des Kanzlers. Der habe Hansi Flick noch gestern Abend eine so wörtlich freundliche SMS geschickt, in der Scholz auch die Mannschaft herzlich grüßen ließ. Wie freundlich die SMS war, mochte der stellvertretende Regierungssprecher nicht ausführen. Die deutsche Innen- und Sportministerin Faeser bedauerte es sehr, dass die Mannschaft ausgeschieden ist, zumal es besonders bitter für die Spieler sein müsse, mit einem Sieg auszuscheiden. Aber allein die Debatte um das Gastgeberland Katar für das sportliche Aus der Flick-Elf verantwortlich zu machen, sei laut Faeser etwas zu einfach. Man müsse das schon als sportliche Niederlage qualifizieren. Dass die Debatte um die One-Love-Armbinde von Kapitän Neuer die Mannschaft möglicherweise irritiert und abgelenkt habe, ließ die Sportministerin nicht gelten. Politisierung von Sportereignissen habe es immer gegeben, auch bei der letzten Fußball-WM in Russland, so Faeser, die Niederlage gestern Abend auf der Innenministerkonferenz mit ihren Länderkollegen am Fernseher verfolgt hatte. Wer politisiert habe, sei jedoch das Gastgeberland Katar, das etwa Fans vor Ort mit der Regenbogenfahne nicht in die Stadien gelassen habe, sagte die Bundessportministerin.
Und weitere Reaktionen und die Ergebnisse der heutigen Spiele dann am Ende der Sendung gegen 11:45 hier im Deutschlandfunk. Bis dahin machen wir eine Art Bundestag-Tageszusammenfassung, Berichterstattung, denn selten gibt es so eine Fülle an wichtigen Gesetzen, die das Parlament heute beschlossen hat. Die Migrationspolitik soll reformiert werden, auch weil der deutsche Arbeitsmarkt darauf angewiesen ist. So beschreibt es zum Beispiel Chris Piak im Deutschlandfunk. Er vermittelt mit seinem Unternehmen internationale Fachkräfte.
Ich glaube, dass bei vielen Unternehmen in den Köpfen der Entscheider immer noch die Vorstellung herrscht, wir würden in den 70er Jahren leben, wo es ein Übermaß an Bewerbern gibt. Ich weiß nicht, wie groß der Druck der Wirklichkeit erst werden muss, bevor da Bereitschaft ist, sich an die neue Wirklichkeit anzupassen.
Ja, und um aus den 70er Jahren herauszukommen, soll das Einbürgerungsrecht geändert werden, Zuwanderung für Fachkräfte erleichtert werden und auch Menschen, die schon hier leben, sollen bessere Aufenthaltsperspektiven bekommen. Über das Chancenaufenthaltsgesetz berichtet jetzt Dirk-Oliver Heckmann.
Der vorliegende Gesetzentwurf sei kein SPD-Gesetz, kein Gesetz der Grünen und auch kein liberales, sondern ein Gesetz der Vernunft, das für über 135.000 Menschen den unwürdigen Zustand der Kettenduldungen beenden könnte. Das machte gleich zu Beginn Helge Lind für seine SPD-Fraktion deutlich. Und er hatte ein Beispiel parat von einem jungen Mann, der kürzlich erst vor seinem Wahlkreisbüro stand.
Seit 7 Jahren aus Guinea gekommen. Fast verreckt auf der Anreise. Er hat sofort Deutsch gelernt. Er hat sich immer Arbeit gesucht. Nie von Transferleistung gelebt. Der Mann ist besser integriert. Der ist deutscher, als ich es je sein könnte. Was für einen Sinn macht es, diesem Mann eine Chance in diesem Land zu verwehren? Es macht keinen Sinn.
Das Chancenaufenthaltsrecht, es zielt auf Personen, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben und nur geduldet werden, etwa weil im Heimatland Krieg herrscht oder der Herkunftsstaat bei der Rückführung nicht kooperiert. Wer zum Stichtag 31.10. 5 Jahre in Deutschland lebt und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate lang Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Sicherung des eigenen Lebens. Unterhalts. Auch Stefan Thome von der FDP warb für das Vorhaben. Die Koalition werde mit dem zweiten Gesetz, das zur Abstimmung stand, die Asylgerichtsverfahren beschleunigen. Auf der anderen Seite müsse es bei der Integration vorangehen.
Es ist doch ein Widerspruch. einerseits über Arbeitskräftemangel zu klagen, aber die, die bei uns arbeiten wollen, daran zu hindern, ihnen Steine in den Weg zu legen.
Widerspruch von der Unionsfraktion. Ein Bleiberecht gäbe es bereits für abgelehnte Asylbewerber, die einen qualifizierten Beruf ausübten oder eine Berufsausbildung machten, so Fraktionsvize Andrea Lindholz. Die Ampel aber wolle auch Menschen ein Aufenthaltsrecht geben, die aktiv über ihre Identität getäuscht oder jegliche Mitwirkung verweigert hätten.
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, belohnen damit die Falschen. Sie belohnen Identitätstäuscher und sie diskriminieren alle Ausländer, die sich bei ihrer Einreise an Recht und Gesetz halten und die ihren Pass vorlegen.
Das Chancenaufenthaltsrecht sieht allerdings vor, dass bei vorsätzlicher Täuschung ein Aufenthaltsrecht ausgeschlossen ist. Eine Gruppe von teils prominenten Unionsabgeordneten wollten dem Nein der Fraktionsmehrheit nicht folgen. Erfolgreiche Integration müsse Vorrang haben vor auch in Zukunft dauerhaft erfolgloser Abschiebung, hielten sie in einer persönlichen Erklärung fest. Unterzeichnet hatten diese Erklärung Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der frühere Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und die ehemalige NRW-Staatssekretärin Gühler. Keiner von ihnen stand auf der Rednerliste. Der Union gehe es womöglich eher darum, die eigene Identitätskrise zu überwinden, meinte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen und warnte vor den Folgen.
Sie arbeiten daran, dass der Ruf Deutschlands in der Welt für all diejenigen, die sagen, wir könnten nach Deutschland gehen und unser Glück dort versuchen, die wir brauchen, dass der nicht nur beschädigt wird, sondern dass die Leute sagen, nee, dann gehen wir lieber woanders hin. Woanders sind wir willkommen, woanders können wir arbeiten, woanders können wir zum Wohlstand beitragen. Und das ist das Problem, das Sie haben, aber das Sie diesem Land auch machen, meine Damen und Herren.
Am Ende stimmte der Bundestag in namentlicher Abstimmung für die Vorlage der Koalition. Unter den 57 Enthaltungen nach Deutschlandfunk-Informationen unter anderem Serap Güler von der CDU.
Das Chancenaufenthaltsrecht. Der Beitrag war das von Dirk Oliver Heckmann. Nächste große Baustelle: Bildung und Betreuung. Fast 400.000 Kita-Plätze fehlen Deutschland im kommenden Jahr. Das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung jüngst errechnet. Und was an diesem Missstand das neue Kita-Qualitätsgesetz ändern kann, das ist noch fraglich. Es hat der Bundestag jetzt angenommen. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Am Ende konnte Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özos eine breite Zustimmung des Parlaments zur Kita-Förderung verkünden.
Oh, Entschuldigung, haben Sie dazu gestimmt?
Ja.
Also dann war das SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und AfD haben zugestimmt. Wer hat dagegen gestimmt? Das habe ich jetzt nicht erwartet, sorry. Die CDU-CSU stimmt dagegen. Wer enthält sich? Die Linke.
Einig waren sich auch Redner aller Fraktionen, wie sehr es auf frühkindliche Bildung ankommt. Sei es Anne Janssen, CDU, selbst Grundschullehrerin, die zunehmende Defizite beklagte.
Wir Lehrerinnen und Lehrer können das in der Grundschule nicht mehr aufholen, da ist es zu spät. Aus diesem Grund bildet eben die frühkindliche Bildung ein wichtiges Fundament.
Oder sei es Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen.
Am Bildungsort Kita wird das Fundament gelegt. Für frühkindliche Bildung, für die Sprachentwicklung, für die gesunde Entwicklung insgesamt, für Chancengerechtigkeit für jedes Kind also.
Viel weiter ging die Einigkeit aber nicht. Redner der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP lobten das Gesetz. Es soll in Kraft treten, wenn Ende des Jahres das sogenannte Gute-Kita-Gesetz ausläuft. Auch danach will der Bund die Länder unterstützen. Allerdings sollen die dabei weniger Freiheiten haben. Mehr Geld soll in Qualität fließen. Freilich hatten sich mehrere Bundesländer gegen die Vorgaben gesperrt. Der Kompromiss nach zähen Verhandlungen: Nur wer bisher in die Senkung von Beiträgen investiert hat, soll das weiter dürfen, allerdings nicht überwiegend. Dorothee Bär, CSU, ging auch das zu weit.
Das ist unehrlich, es ist ungerecht, es sorgt nicht für mehr Qualität.
Im Gegenteil antwortete ihr Matthias Seestern-Pauli, FDP.
Es bedeutet, dass zukünftig keine neuen Maßnahmen für pauschale Beitragsabschaffung auf Kosten der Qualität mehr finanziert werden. Es bedeutet, dass die Länder nun überwiegend, das heißt mehr als 50% der Mittel in die vorrangigen Handlungsfelder investieren müssen. Das wiederum eröffnet den Ländern die Möglichkeit, mehr für Fachkräfte, die sprachliche Bildung, die Kindertagespflege oder eine starke Kita-Leitung zu tun.
Für die AfD liegen die eigentlichen Probleme in der Zuwanderung, die sich in zu wenig deutscher Muttersprache in der Kita niederschlage, so zumindest Nicole Höchst. Während Heidi Reicheneck von der Linkspartei und nicht nur sie beklagte, dass Sprachkitas bald nicht mehr in einem eigenen Programm gefördert werden sollen.
Sie streichen nicht nur das Geld für die Sprachkitas, sie ignorieren auch die massive Inflation von über 10% und fallen damit hinter das Niveau des Gute-Kita-Gesetzes zurück.
Das Programm unterstützt Fachkräfte für die sprachliche Bildung, wichtig vor allem für Kinder aus bildungsferneren Familien oder solche mit Migrationshintergrund. Statt durch ein eigenes Bundesprogramm sollen solche Fachkräfte in Zukunft durch die Länder gefördert werden oder, wenn Sie wollen, auch durch die Bundeszuschüsse aus dem heute beschlossenen Gesetz. Auch die CSU-Politikerin Bär hatte die Überführung in Länderverantwortung kritisiert. Dagegen mahnte Erik von Malotki, SPD, alle, Bund, Länder und Gemeinden, müssten Verantwortung tragen.
Ich höre aus vielen Bundesländern sehr gute Nachrichten. Aus NRW, aus Niedersachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern sagen mir die Erzieherinnen und Erzieher, es ist eine gute Lösung, wir haben eine Sicherheit, die Länder übernehmen das Programm.
Wie sehr die Länder mitmachen, wird sich im Bundesrat zeigen. Der muss dem Gesetz noch zustimmen.
Der Bundestag hat ein Gesetz zur Finanzierung einer besseren Kita-Betreuung angenommen. Und vor der Sendung habe ich darüber mit Ilse Wehrmann gesprochen. Sie berät private und öffentliche Träger, die einen Kindergarten planen oder aufbauen möchten. Und sie nennt die aktuelle Situation einen Bildungsnotstand.
Es fehlen wahnsinnig viele Fachkräfte. Es fehlen aber auch Einrichtungen. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir eher von einem Bildungsnotstand aussprechen, nicht nur vom Klimanotstand. Und was mich einfach so unruhig macht und auch ein Stückchen wütend über Jahrzehnte, wir reden immer nur, aber wir tun zu wenig. Ich begleite den Aufbau von Kindergärten und da streiten wir um jeden Quadratmeter, der fehlt. Und ich denke, es geht erstmal darum, dass Kinder in gute Einrichtungen kommen, aber ob nur 2 Quadratmeter mehr oder weniger. Das ist für mich nicht das Entscheidende, sondern dass wir ihnen die Bildung nicht vorenthalten. Die frühe Bildung, und dazu gehört gut ausgebildetes Personal. Dazu gehören auch Seiteneinsteiger, die wir qualifizieren müssen. Aber Kindergärten sind häufig eine kommunale Sache. Und insofern hängt es von der Finanzkraft einer Kommune und auch dem Familienbild des Bürgermeisters ab, welche Situation wir in den Kindergärten haben. Ich finde grundsätzlich das Gesetz richtig, was heute nochmal auf den Weg gebracht worden ist in der Verlängerung. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist aber zu wenig Geld, das ist ja gar keine Frage. Und ich glaube, hier muss für meine Begriffe mehr Leidenschaft zu dem Thema Kinder und Bildung. Es ist unser einziger Rohstoff, den wir haben, die Bildung unserer Kinder. Wir haben kein Öl und keine Bodenschätze, nur unsere Kinder. Und dass wir da nicht mehr investieren, das ist, finde ich, unglaublich.
Jetzt sind ja 4 Milliarden Euro quasi in Aussicht gestellt worden für die kommenden 2 Jahre. Warum reicht das denn Ihnen nicht?
Also Sie müssen einfach davon ausgehen, dass ein Kindergartenplatz im Durchschnitt im Monat rund 1.500 Euro kostet. Bei den vielen fehlenden Plätzen, die wir in Deutschland noch haben, kann man sich eigentlich einfach ausrechnen, um wie viel Geld es eigentlich gehen würde in diesem Bereich. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin auch für kleine Schritte dankbar. Aber eigentlich muss es eine Chefsache werden. In Berlin muss es sozusagen ein Thema auch der Bundesregierung werden und auch, finde ich, des Bundeskanzlers, dass wir zu mehr Steuerung im Land kommen. Dass wie im Kindergarten gearbeitet wird, das kontrolliert keiner. Keiner. Das ist völlig dem einzelnen Träger und der Erzieherin überlassen und das kann eigentlich nicht sein.
Also Sie sagen, es braucht mehr Aufmerksamkeit, es braucht auch mehr Geld, also mehr als diese 4 Milliarden Euro, die heute beschlossen worden sind oder zumindest auf den Weg gebracht worden sind. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Was braucht es denn sonst noch, was man vielleicht auch von der Politik erwarten könnte?
Es braucht vor allem eine andere Einstellung zu Kindern. Dass Kinder sozusagen als Bildung gesehen werden. Wann fängt unsere Zukunft an? Heute bei unseren Kindern und ihrer Bildung. Dieser nächsten Generation muten wir ein kaputtes Klima zu und einen wahnsinnigen Schuldenberg. Und wir kriegen es nicht genäht, dass wir ihnen gute Bildungseinrichtungen bieten. In Kindergärten und Schulen. Wir kriegen es nicht genäht. Und an dieser Stelle, finde ich, ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung angezeigt. Und ich glaube, hier würde ich mir jetzt einen Bildungsgipfel wünschen, der eine Initialzündung ist. Und nicht immer nur in Ausschüssen reden und sitzen. Geredet ist genug, es muss gehandelt werden. dass wir überhaupt das Thema Sprachkitas erstmal wieder politisch durchsetzen mussten, das ist doch ein Skandal. In den Einrichtungen haben wir doch fast nur noch Kinder, die gar nicht mehr die deutsche Sprache sprechen. Da brauchen wir doch Sprachförderung. Dass man das sozusagen nur im Kampf der Politik klar machen kann. Wir verwalten uns zu Tode, das können Sie mir wirklich glauben, ob die Steckdosen richtig sitzen. Im Ausland, die Kindergärten, die ich gesehen habe, die werden am gleichen Tag geschlossen, wie ich sie gesehen habe. Aber die Haltung zu Kindern hat gestimmt. Und weltweit hat man sich Anfang der 90er Jahre mit einer Bildungs- und Ausbildungsreform auf den Weg gemacht. Da waren wir mit der Wiedervereinigung beschäftigt. Und wir haben das nie wieder nachgeholt. Nie wieder nachgeholt. Ja, und der Föderalismus ist natürlich an dieser Stelle auch ein Problem. Ich wünschte mir, dass die Kultusministerkonferenz hier auch nochmal wirklich einsteigt und nochmal das zu einer ganz anderen Vehemenz bringt.
Sie haben noch die Sprachförderung und das Programm zur Sprachförderung angesprochen. Das läuft Mitte des kommenden Jahres aus. Zumindest die Bundesmittel. Jetzt sollen die Länder das weiterfinanzieren. Reicht das denn aus? Also ist da dann auch der Name für das Gesetz, Kita-Qualitätsgesetz, das Richtige? Oder müsste es jetzt eher Kita-Quantitätsgesetz heißen, weil mit diesen 4 Milliarden Euro ja wahrscheinlich eher nur die Stellen besetzt werden sollen?
Es reicht weder für Quantität noch für Qualität, aber ein Qualitätsgesetz ist es schon gar nicht, weil auch in der Vergangenheit viel Geld ja aus diesem Gesetz in die Beitragsfreiheit geflossen ist. Aber die Beitragsfreiheit ist nicht unser Problem. Wer es nicht
bezahlt, also dass Eltern keine Beiträge bezahlen müssen?
Die mussten schon auch vorher nicht bezahlen. Mhm. Wenn einer das Geld nicht hatte, musste er das nicht bezahlen. Wir hätten das Geld verpflichtend in die Qualität stecken müssen, aber verpflichtend. Wie gesagt, keiner kontrolliert die Betreiber und die Träger, was sie mit dem Geld wirklich auch machen, ob es in die Qualität geht. Das Wie im Kindergarten gearbeitet wird, das wird nirgendwo kontrolliert.
Wie soll man das denn kontrollieren? Wie kann man das kontrollieren?
Mit Qualitätsfeststellungsverfahren. Es gibt anerkannte Verfahren. In Berlin ist es selbstverständlich schon seit Jahren, dass die Kindergärten sich da beweisen müssen, dass extern beobachtet wird, dass es Qualitätsinstitute gibt, wie für den Schulbereich genauso, auch für den Kindergartenbereich. Aber der Bund fühlt sich nicht richtig zuständig hierfür. Und die Länder wollen sich vielleicht auch nicht in die Taschen gucken lassen. Aber ich glaube, dass wir einen ganz anderen Druck an dieser Stelle brauchen, wenn uns die Kindergartenarbeit der Zukunft gelingen wird. Und diese nächste Generation wird uns schwere, schwere Vorwürfe machen. Aber wir denken in Deutschland in Legislaturperioden und in Ressorts. Wir denken nicht übergreifend. Und das ist sozusagen, finde ich, unser Problem, Kinder auch nicht wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. So eine Diskussion wie heute am Freitagnachmittag mit einem fast leeren Plenarsaal sagt ja auch schon einiges.
Die Opposition bezeichnet dieses Kita-Qualitätsgesetz ja als Mogelpackung. Ist das eigentlich nachvollziehbar oder trägt jetzt vor allem die Union als stärkste Oppositionspartei eigentlich die Hauptschuld am aktuellen Missstand nach ihrer Regierungszeit?
Ich glaube, wir haben vieles versäumt. Die letzte Bundesregierung hat natürlich die Rechtsansprüche mit auf den Weg gebracht, was sicher richtig war. Aber de facto erfüllen wir die Rechtsansprüche ja gar nicht. Insofern belügen wir ja im Grunde Eltern. Sie haben ja gar kein Recht auf einen Platz, weil so und so viele Hunderttausende von Plätzen noch fehlen.
384.000 hat jetzt die Bertelsmann-Stiftung gesagt, ja.
Genau, wenn wir die Bertelsmann-Stiftung nicht hätten, die jedes Jahr auch die Zahlen bringt, würden wir uns ja, glaube ich, gar nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das Gleiche wird uns ja im Ganztagsschulbereich Ausbau genauso drohen. Es ist schon über Jahrzehnte versäumt worden, in diesem Bereich von früher Bildung eine Priorität zu setzen. In der letzten Regierung, da sind Plätze geschaffen und Gesetze geschaffen, aber eine Umsetzung hat es genauso gehapert. Und in der jetzigen Bundesregierung kommt für meine Begriffe das Thema eigentlich gar nicht vor. Viel zu wenig.
Sagt Ilse Wehrmann zum Kita-Qualitätsgesetz. Sie berät Träger bei Planung und beim Aufbau von Kindergärten. Sie in den Deutschlandfunk gleich 23.29 Uhr. Wohlhabende stärker besteuern, das war eine Forderung der 5 Wirtschaftsweisen in ihrem aktuellen Jahresgutachten. Wenn es ausschließlich nach der SPD ginge, dann würde das auch die Erbschaftssteuer beinhalten. Doch das ist mit dem liberalen Koalitionspartner FDP nicht zu machen. Nach einer Neuregelung der Bewertung von Immobilien dürften die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer jetzt aber trotzdem deutlich steigen. Der Bundesgerichtshof, das Bundesverfassungsgericht, hatte eine Änderung verlangt. Johannes Kuhn.
Die Erbschaftssteuer ist eine Dummensteuer, so das landläufige Sprichwort. Das sah auch das Bundesverfassungsgericht so. 2018 kippte Karlsruhe die bisherige Bewertung von Immobilien. Die orientierte sich in Westdeutschland noch an Werten aus den 60er Jahren. Die notwendige Anpassung betrifft nicht nur die Grundsteuer, sondern eben auch Vererbung und Schenkungen. Denn wer ein Haus, das inzwischen 1 Million Euro wert ist, erbte, zahlte oft deutlich weniger Steuern als jemand, der 1 Million Euro Bargeld erhielt. Das Jahressteuergesetz sieht ab 1. Januar nun eine Annäherung von Immobilienwerten an Marktpreise vor. Dabei stehe weniger das vererbte Eigenheim als weiteres Immobilienvermögen im Zentrum, so der Bonner Steuerrechtler Carsten Lorenz von der Kanzlei Flick-Gocke Schaumburg.
Relevant ist es, wenn ich zum Beispiel neben meinem Einfamilienhaus vielleicht geschafft habe, eine Mietwohnung, ja, die ich fremd vermiete, damit Vermögensaufbau zu betreiben oder sogar ein ganzes Mietshaus. Für die Menschen, die über solches Eigentum verfügen, für die ist diese Werterhöhung besonders relevant.
Allerdings kann auch das selbstbewohnte Eigenheim betroffen sein. Nämlich dann, wenn zur Schätzung des Werts keine Vergleichspreise vorhanden sind und das sogenannte Sachwertverfahren zur Anwendung kommt. Hier kommt künftig ein Regionalfaktor ins Spiel.
Wenn Sie in einer Region sind, wo die Werte tendenziell dann höher sind, wo es höhere Baukostenniveaus gibt und ähnliches, ja, man wird da vor allem an Bayern vielleicht denken oder da ist die Sorge am größten. Da wird so ein Regionalfaktor eingeführt, der jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen dann einen Wert, den Sie nach der normalen Berechnung vornehmen, der wird dann beispielhaft mit 1,5 multipliziert, ja, was dann sehen Sie ja dann unmittelbar dann doch zu einem deutlich höheren Wert dann im Ergebnis führt.
Allerdings gibt es bislang schon Ausnahmen von der Steuerpflicht, wenn Hinterbliebene die Wohnung selber nutzen. Zudem existieren Erbschaftssteuerfreibeträge, 400.000 Euro pro Kind, 500.000 Euro beim Ehepartner. An diesen Freibeträgen entzündete sich diese Woche Streit im Bundestag, denn sie wurden seit 2009 nicht mehr angepasst, dabei stiegen seitdem die Immobilienwerte deutlich. Die Union fordert deshalb parallel zur neuen Bemessung eine deutliche Anhebung der Freibeträge auf mehr als 600 bzw. 800.000 Euro. Der Vorwurf, ohne diese Anpassung habe man es mit einer Erbschaftssteuererhöhung durch die Hintertür zu tun. Der CSU-Haushaltspolitiker Sebastian Brehm.
Sie greifen mit ihren Händen tief in die Taschen, tief in die Geldbeutel der Menschen und nehmen das hart Ersparte weg. Das ist die Wahrheit.
Auch FDP-Finanzminister Christian Lindner wollte eine Anhebung der Freibeträge, konnte sich aber bei Grünen und SPD nicht durchsetzen. Der FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand betont.
Auch wir halten es nicht für fair, wenn der Staat hier von einer höheren Bewertung der Immobilien zusätzlich profitiert. Die Union ist aufgefordert, hier über die Länder eine Änderung herbeizuführen. Unsere Unterstützung haben sie dabei.
Eine solche Bundesratsinitiative zur Erhöhung der Freibeträge liegt aus Bayern vor. Über sie wird am 16. Dezember entschieden. Noch aber zeichnet sich dem Vernehmen nach keine Mehrheit in der Länderkammer dafür ab. Wer sich gerade um seinen Nachlass Gedanken macht, brauche den 1. Januar generell nicht zu fürchten, bilanziert Steuerrechtler Lorenz. Das Ganze mit einer Schenkung bis zum 31.12. zu umgehen, sieht er skeptisch.
Wenn Sie übertragen Vermögen, müssen Sie sich klar sein, dieses Vermögen ist weg. Und gerade insbesondere in dem Fall, wo es das eigene Haus ist, in dem Sie drin sind und wohnen, ja, ob Sie das jetzt schon auf Ihre Kinder übertragen sollten, da würde ich doch mal ein großes Fragezeichen dran machen, denn tendenziell ist hier bei der Nachfolgeplanung Gründlichkeit vor Schnelligkeit angesagt.
Die meisten Erbschaften in Deutschland sind von der Änderung ohnehin nicht betroffen. Die Durchschnittserbschaft liegt je nach Berechnung zwischen 79.000 und 85.000 Euro. Die Hälfte aller Erbschaften liegt unter 33.000 Euro.
Und diese Änderung der Erbschaftssteuer ist ein Teil des Jahressteuergesetzes, das der Bundestag heute verabschiedet hat. Was noch drin steht, berichtet Lothar Lenz zum Auftakt unserer Kurznachrichten.
Energieversorger, die in diesem und im nächsten Jahr besonders hohe Profite machen, sollen einen Teil davon abgeben. Die Bundesregierung hat dabei vor allem die Mineralölkonzerne im Blick. Die Union dagegen bezweifelt, dass die Abschöpfung hoher Profite rechtmäßig ist. Beschäftigte können im nächsten Jahr eine höhere Pauschale für das Homeoffice absetzen. Außerdem steigen die pauschalen Freibeträge für Werbungskosten und für Kapitaleinkünfte. Wer sich eine Solaranlage aufs Dach setzt, braucht im nächsten Jahr keine Umsatzsteuer mehr zu bezahlen für die Anschaffung und die Installation der Anlage. So will die Ampel die Energiewende voranbringen. Der Steuerbonus gilt für Anlagen bis 30 Kilowatt. Ausgaben für die Altersvorsorge können ab nächstem Jahr vollständig von der Steuer abgesetzt werden. Und der Staat will die persönliche Steuernummer, die jeder Bürger hat, mit einer Kontonummer verknüpfen, damit Hilfen wie das Energiegeld künftig direkt überwiesen werden können.
Mehr Geld für Geburtshilfe, Kinderheilkunde und Hebammen. Der Bundestag hat heute auch das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz beschlossen. Jan Zimmermann.
Mit dem Gesetz beginnt eine Revolution, so sieht das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Medizin sei in den Krankenhäusern in den Hintergrund gerückt. Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz würde gegensteuern und Pflegekräfte deutlich entlasten, ist sich der SPD-Minister sicher. In 3 Stufen wird ein System eingeführt, um die ideale Personalbesetzung errechnen und durchsetzen zu können. Zunächst in einer Erprobungsphase ab 2025 verbindlich. Kliniken, die sich nicht daran halten, sollen bestraft werden. Mit dem Gesetz soll auch erreicht werden, dass mehr Patienten ambulant behandelt werden. Durch weniger Krankenhausübernachtungen und in der Folge weniger Nachtdiensten sollen Pflegekräfte entlastet werden. Union und Linke stimmten im Bundestag gegen das Gesetz, die AfD enthielt sich. Für den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU, Tino Sorge, sind zu viele Fragen ungeklärt. Was ist mit Patienten, die über Nacht nach Hause geschickt werden und bei denen es zu Komplikationen kommt? Wer übernimmt die Haftung? Die Linke kritisiert, dass das umstrittene System der Fallpauschalen, über die sich Kliniken finanzieren, vorerst weiter bestehe. Der Deutsche Pflegerat hat an dem Gesetz mitgearbeitet und begrüßt es. Es sei ein gutes Zeichen für die beruflich Pflegenden.
Bis auf Weiteres sollen abgelehnte Asylbewerber nicht mehr in den Iran abgeschoben werden. Das und mehr haben die Innenminister von Bund und Ländern bei ihrer Herbsttagung beschlossen. Ina Kraus.
Bei der Innenministerkonferenz ging es diesmal ungewohnt kontrovers zu. Die Migrationspolitik spaltet die Innenminister von Union und SPD. Die Kommunen seien bei der Unterbringung von Geflüchteten am Limit, sagte der IMK-Vorsitzende und CSU-Politiker Joachim Herrmann zum Abschluss der Konferenz. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser sichert Ländern und Kommunen finanzielle Unterstützung und die Bereitstellung von Liegenschaften zu. Das ist den Unionsinnenministern zu wenig. Sie fordern den Bund auf, die Flüchtlingszuwanderung aus anderen Ländern zu begrenzen, um notfalls mehr Ukrainer im Winter aufnehmen zu können. Mehr Anstrengungen vom Bund erwarten sich die Länder auch beim Bevölkerungsschutz. Das Personal beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird aufgestockt, doch den Ländern ist das zu wenig. Sie fordern mehr Geld vom Bund. Einigkeit herrschte beim Umgang mit den Klimaprotesten. Der Bund wird ein Lagebild über die Gefährlichkeit der Protestbewegung Letzte Generation erstellen. Künftig müsse die Bewegung möglicherweise als kriminelle Vereinigung behandelt werden, so Hessens CDU-Innenminister Peter Beuth.
Und passend dazu hat die Klimaschutzgruppe Letzte Generation ab kommender Woche weitere Störaktionen angekündigt. Tillmann Büttenbender.
Wann und wo genau die Demonstranten wieder Straßen blockieren wollen oder sich an Bilder kleben, haben sie zwar nicht gesagt, aber es werde definitiv gleich ab Montag wieder Unterbrechungen an den Adern der Gesellschaft geben, betonte ein Sprecher. Während der zu Ende gehenden Woche, in der die Demonstranten auf Aktionen verzichtet hatten, habe man viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen und geschult. Der Widerstand werde auch über Weihnachten weitergehen und auch im neuen Jahr, hieß es von der Gruppe. Die Klimademonstranten der letzten Generation fordern zunächst, dass die Bundesregierung Tempo 100 auf Autobahnen und das bundesweite 9-Euro-Ticket durchsetzt. Grundsätzlich wollen sie mit Mitteln des zivilen Ungehorsams Maßnahmen gegen die Klimakrise erzwingen.
Russland verdient nach wie vor Milliarden durch den Ölexport. Die Europäische Union hat sich jetzt auf einen Preisdeckel für russisches Öl geeinigt. Holger Beckmann.
Die Mitgliedstaaten der EU wollen einen Preisdeckel für russisches Öl. Dazu haben sie sich jetzt auf eine Obergrenze geeinigt, die bei 60 US-Dollar pro Barrel liegen soll. Bis zuletzt hatte Polen sich dagegen gewehrt, heißt es. Dort habe man einen niedrigeren Deckel gewollt, weil er Russland mehr geschadet hätte. Eingeführt werden soll der Maximalpreis, den man dann für Öl aus russischer Förderung noch bezahlen will, zusammen mit den G7-Staaten. Auch da ist man sich über die Marke von 60 Dollar pro Barrel offenbar weitgehend einig. Der Deckel wäre Teil eines Ölembargos gegen Russland, auf das die EU-Staaten sich bereits im Frühsommer verständigt hatten. In Kraft treten soll es ab Montag. Dann sind Öleinfuhren aus Russland in die EU per Schiff untersagt, per Pipeline aber noch erlaubt. Dies ist ein Zugeständnis an osteuropäische Länder gewesen, die ihre Lieferungen aus Russland kaum ersetzen können. Importstopp und Preisdeckel zusammen sollen das Regime Putin wirtschaftlich hart treffen. Ökonomen bezweifeln allerdings, dass das mit diesem Höchstpreis möglich sein wird. Er hätte niedriger liegen müssen, heißt es.
Die US-Börsen haben zum Wochenende einen überraschend starken Arbeitsmarktbericht und die Perspektive weiter steigender Zinsen gut weggesteckt. Der US-Leitindex Dow Jones gewann 0,1%. Und diese Nachrichten hatten auch Auswirkungen auf den Handel an der deutschen Börse. Volker Hirt.
Dass der DAX die Woche mit einem leichten Minus beendete, konnte auch der recht gute Schlusstag nicht verhindern. Da hatte der deutsche Leitindex mächtig gekämpft, vor allem gegen die Meldung aus den USA. Von dort gab es Jobdaten. Die sind mal wieder hervorragend ausgefallen. Börsianer allerdings würden sie als mies bezeichnen. Denn in den USA werden Arbeitskräfte in fast allen Branchen händeringend gesucht. Das zeigt die Wirtschaft brummt weiter. Und zwar so laut, dass sie mit einer Zinsschraube leiser gedreht werden könnte. Das ist die Befürchtung der Börsianer, deren Märkte nach hoffnungsvollen Inflationsdaten zuletzt ganz gut gelaufen sind. Jetzt also diese Botschaft. Die Wirtschaft in den USA läuft zu gut. Da können nur höhere Zinsen Einhalt gebieten. Ob so kommt, ist nicht sicher. Auf jeden Fall haben die Märkte relativ empfindlich reagiert. Dow Jones und vor allem der Nasdaq gaben heute spürbar nach. Der DAX beendete den Handel bei 14.529 Punkten, ein paar Pünktchen unter dem Wert der letzten Woche. 8 Wochen lang ging es nur bergauf. Diese ist seitdem die erste ohne Gewinn. Meldungen über die deutsche Handelsbilanz waren da auch nicht hilfreich. Im Gegensatz zu den USA läuft unsere Wirtschaft alles andere als heiß. Die deutschen Exporte sind im Oktober um 0,6% zum Vormonat geschrumpft. Die Importe fielen sogar um 3,7% und damit so stark wie seit Januar nicht mehr. Der Euro bleibt auf Erholungskurs. Er ist 1,053 Dollar wert und die Feinunze Gold ist ein bisschen billiger als gestern, kostet 1.705 Euro.
4.000 Brücken müssen in Deutschland saniert werden, laut Bundesverkehrsminister. Diesen Sanierungsstau abbauen, auch damit hat sich der Bundestag heute beschäftigt. Und dafür hat er sich einen ganz besonderen Termin ausgesucht, den Jahrestag eines besonders krassen Falls, der Sperrung der Talbrücke Ramede. Kai Clement.
Das von der Brückensperrung geplagte Sauerland findet an diesem Jahrestag viele Freunde im Bundestag. Auch Bernd Reuter von der FDP gehört dazu.
Ich will euch ja nicht absprechen, dass euer Herz für diese Region schlägt, aber auch das Herz der Freien Demokraten schlägt für das Sauerland.
Allen ist klar, was die Menschen in Lüdenscheid gerade durchmachen, weil nun schon seit einem Jahr die Ramede-Tal-Autobahnbrücke dicht ist und sich der Verkehr durch den Ort quält, ist eine Tortur. Paul Ziemiak ist Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen.
Wenn Ihnen jeden Tag 40 Tonner an Ihren Schlafzimmerfenstern vorbeidonnern, dann werden Sie am Ende krank. Das ist Körperverletzung, was viele an den Umleitungsstrecken jetzt erleben.
Die Union will Tempo machen bei Brückensanierungen und Ersatzbauten. Etwa indem Anhörungen von Behörden und Betroffenen oder auch Umweltverträglichkeitsprüfungen verkürzt oder gestrichen werden. Das Vergaberecht wollen CDU und CSU straffen.
Wir wollen damit die Planungs- und Genehmigungsverfahren bei sanierungsbedürftigen Brücken um 2,5 Jahre verkürzen.
Einigkeit gibt es in 3 Punkten. Ja, die Lage in Lüdenscheid ist eine enorme Belastung. Und ja, die Ramede-Talbrücke ist nur ein Beispiel für insgesamt 4.000 besonders marode Autobahnbrücken. Und nochmal ja, sanieren und bauen muss schneller gehen. Doch damit endet die Einigkeit dann auch. Die Grünen betonen, all das dürfe nicht auf Kosten der Umwelt gehen.
Nicht Feldhamster und Rotmilan verhindern Planungen in diesem Land, sondern Faxgeräte und mangelndes Personal.
Auch erinnert Grünen-Politiker Lukas Benner die Union daran, selbst die vergangenen 12 Jahre die Verkehrsminister gestellt zu haben. Die Ampelkoalition verweist darauf, dass Umweltschutz bei Baumaßnahmen nicht nur von deutschem, sondern auch vom EU-Recht vorgegeben wird. Und die Regierung arbeite bereits an vielen Stellschrauben, um Deutschland schneller zu machen. Das Ziel, so steht es im Koalitionsvertrag, Verfahrensdauern zu halbieren, mindestens. Allerdings wird sich da auch die Ampel erst noch zusammenraufen müssen. Die FDP erklärt, der schnelle Bau von LNG-Terminals solle künftig als Standard dienen, auch für Bundesfernstraßen. Die Grünen halten dagegen, das sei ein klar definierter Ausnahmefall zur Energiesicherung gewesen und eben nicht übertragbar auf Straßen- und Brückenbau. Wie die SPD kündigen dann auch die Grünen bereits Ablehnung an. Doch zunächst einmal wird der Verkehrsausschuss den Gesetzentwurf weiter beraten. Auch wenn der Jahrestag der Brückensperrung bei Lüdenscheid für die Debatte gewählt wurde, für die Menschen dort kommen all diese Gesetzespläne zu spät. Noch nicht einmal die Sprengung der alten Ramede-Talbrücke klappt, anders als angekündigt. nicht noch in diesem Jahr.
Das war der Beitrag von Kai Clement.
Deutschlandfunk, FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Ja, und der Schock über das Ausscheiden der Deutschen, der sitzt noch tief, aber die Gruppenphase, das Turnier, das geht ja noch weiter. Die Gruppenphase ist jetzt beendet, Jessica Sturmberg, und das war auch noch ziemlich spannend.
Ja, heute war in der Tat nochmal ein richtig interessanter letzter Gruppenspieltag, der es in sich hatte. Und wir können auch einen Trend festhalten. Die Teams, die schon vorher qualifiziert waren oder eine sehr komfortable Ausgangslage hatten, denen fehlte es offenbar so ein wenig an Motivation in diesem dritten und letzten Gruppenspiel. Was jeweils dann den Gegnern zugute kam. Das zeigte sich auch bei den Spielen der Gruppe H am Abend. Da hatten neben den bereits qualifizierten Brasilianern die Schweiz, Serbien und Kamerun noch die Chance weiterzukommen. Mit der besten Ausgangslage für die Schweiz, die mit 3 Punkten in das Spiel gegen Serbien ging. Mit einem Sieg konnten die Schweizer alles klar machen. Es ging hin und her und dabei auch noch sehr hitzig zu. Michael Augustin.
Die Schweiz hat das politisch aufgeladene Duell gegen Serbien gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Die erste Halbzeit war phasenweise spektakulär. Mit 2 Toren für die Schweiz durch Shaqiri und Embolo und 2 Treffern für Serbien durch Mitrovic und Vlahovic. In der zweiten Halbzeit bekam das Spiel eine andere Note. Immer wieder Provokationen, immer wieder Unterbrechungen, Rudelbildungen und insgesamt 10 gelbe Karten. So viele wie seit der WM 2010 nicht mehr in einem Spiel. Und am Ende großer Jubel bei den Schweizern um Christian Fassner.
Es ist unglaublich, die Gefühlslage war mit Hochs und Tiefs. Ich glaube, wir haben super begonnen, dann plötzlich bist du hinten, denkst, scheiße, wenn es so weitergeht, dann fliegst du doch nach Hause, dann führst du wieder, merkst, wie eng das Spiel ist. Ja, am Schluss lebt man für solche Spiele, die Emotionen sind unglaublich schön, ja, so darf es gerne weitergehen.
Und diese Freude hat das Siegtor in der 48. Minute ausgelöst. Der schönste Treffer des ganzen Abends nach einer tollen Kombination, vorbereitet per Hacke von Vargas, vollendet von Freuler.
Und im Achtelfinale treffen die Schweizer nun auf Portugal. Kamerun hatte am Ende durch den Schweizer Sieg im Parallelspiel gegen Brasilien keine Chance mehr. Als Serbien aber zwischenzeitlich gegen die Schweizer führte, da witterten die Kameruner auch nochmal ihre Chance, Jens-Jürg Krieg.
Der Rekordweltmeister geht mit einer Schlappe ins Achtelfinale, bleibt aber trotzdem Gruppenerster und trifft jetzt in der K.O.-Phase auf Südkorea. Kamerun feierte nach Abpfiff den 1:0-Sieg, den zugleich einzigen Erfolg in der Gruppenphase. Doch der reichte am Ende nicht, um weiterzukommen. Das Tor des Tages vor 85.000 in einer nicht immer hochklassigen Partie, in der die Seleção viele Stammkräfte schonte, erzielte Kameruns Kapitän Abu Bakar in der Nachspielzeit, in der er unmittelbar nach dem Torjubel ohne Trikot vom Schiedsrichter auch noch gelb-rot sah und vorzeitig vom Platz musste.
Brasilien verliert also überraschend und ebenso überraschend die Niederlage von Portugal, das von Südkorea mit 2:1 bezwungen wurde, wodurch das asiatische Team ins Achtelfinale eingezogen ist. André Siems.
Zum 11. Mal ist Südkorea bei einer Weltmeisterschaft dabei. 9-mal war schon in der Vorrunde Feierabend. Südkorea lag gegen Portugal schon früh mit 0:1 hinten, gab allerdings nie auf, glich noch in der ersten Halbzeit aus und drehte ein verrücktes Spiel. In der Nachspielzeit setzte der südkoreanische Superstar Son zu einem Sprint an, schob den Ball zu Hwang und der schoss den 2:1 Siegtreffer. Son mit einer seiner besten Leistungen bei dieser WM bislang.
Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und immer an meine Mitspieler geglaubt. Sie haben alles reingehauen und sind die Extrameter gelaufen. Als Kapitän bin ich so stolz auf mein Team.
Südkorea musste anschließend aber noch zittern. Als das eigene Spiel schon aus war, starten alle auf ein kleines Handy, um zu schauen, was Uruguay gegen Ghana machte. Als es dort beim 2:0-Sieg der Südamerikaner blieb, war das kleine Wunder perfekt. Südkorea steht im Achtelfinale und freut sich möglicherweise auf ein weiteres Wunder.
Das Spiel, auf das die Südkoreaner gebannt starten, lief für sie noch einige quälende Minuten lang und stand auf Messerschneide, denn Uruguay fehlte nur 1 Tor gegen Ghana, um Südkorea in der Gruppe dann doch wieder zu überholen und ins Achtelfinale einzuziehen. Holger Dahl.
Wieder ein Thriller-Finale bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Uruguay besiegt zwar Ghana mit 2:0, aber das reicht nicht zum Achtelfinaleinzug, weil im Parallelspiel Südkorea mit 2:1 gegen Portugal gewinnt. Damit Portugal und Südkorea im Achtelfinale. Uruguay hätte 1 Tor mehr gebraucht gegen Ghana. Es fielen aber nur 2 in der ersten Halbzeit. Ein Doppelschlag von Arrascaeta. Ghana brauchte ein Unentschieden, davon waren sie entfernt, auch weil sie mit einem Foul-Elfmeter scheiterten in der 21. Spielminute. André Ayew Er wurde gehalten von Uruguays Torwart Sergio Rochet. Übrigens Weltklasseleistung vom deutschen Schiedsrichter von Daniel Siebert. Uruguay und Ghana spielen gegeneinander. Uruguay gewinnt 2-0, aber beide sind raus.
Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert wurde nach dem Spielende von uruguayischen Spielern bedrängt, verteilte dann nach Abpfiff noch gelbe Karten an Jimenez und Cavani. Es war eine aufgeheizte Stimmung im Stadion. Das uruguayische Team, allen voran Luis Suarez, litt, weil das Team trotz Sieg nicht weitergekommen ist. Für den 35 Jahre alten Suarez war es die letzte Weltmeisterschaft und da flossen auch die Tränen. Uruguay ging es also ähnlich wie der deutschen Mannschaft. DFB-Präsident Bernd Neuendorf will das erneut frühe Ausscheiden nun analysieren und gab weder Bundestrainer Hansi Flick noch Sportdirektor Oliver Bierhoff eine Jobgarantie. Philipp Weiskirch hat sich mit der Personalie Bierhoff beschäftigt.
Oliver Bierhoff, Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Natürlich weiß ich, dass solche Fragen kommen werden.
Seit 18 Jahren ist Oliver Bierhoff beim DFB. Erst Manager, dann Direktor und jetzt auch noch Geschäftsführer.
Vielleicht schaut man sich die gesamte Bilanz an und schaut sich das sachlich an. Da mache ich mir jetzt nicht die großen Sorgen.
Oliver Bierhoff, Teil des Erfolgs. Er hat den Verband modernisiert, reformiert. 2014 wurde Deutschland Weltmeister. Das war auch das Werk von Bierhoff.
Morgen, da habe ich ein sehr gutes Gefühl für mich.
Nach dem WM-Titel in Brasilien ging es aber sportlich bergab. Oliver Bierhoff, Teil des Niedergangs.
Leider habe ich keine Argumente hier bei drei schlechten Turnieren, die ich dagegen halten kann. Und das muss ich natürlich akzeptieren.
Darf Bierhoff weitermachen? DFB-Präsident Bernd Neuendorf verlangt erstmal Erklärungen von ihm.
Und diese Analyse muss auch umfassen die Entwicklung der Nationalmannschaft seit 2018, seit der letzten WM. Wir werden auf dieser Grundlage dann weitere Gespräche führen.
Eine Jobgarantie für Bierhoff ist das nicht. Sein Vertrag läuft noch bis 2024 und den möchte er auch erfüllen. Oliver Bierhoff, der einst so kopfballstarke Stürmer, ein Dickkopf? ARD-Experte Sami Khedira sagt, Bierhoff habe sich immer hinterfragt, auch nach erfolgreichen Turnieren.
Bin ich noch der richtige Mann oder eben nicht? Also Oliver ist nicht einer, der an seinem Stuhl hier festklebt und sagt, nur ich und kein anderer.
Und was sagt Thomas Broich, ebenfalls ARD-Experte? Ist Bierhoff Teil der Lösung?
Also ich halte grundsätzlich viel von Oliver Bierhoff.
Oder ist er Teil des Problems?
Ich glaube, dass ähnlich wie bei Jogi Löw mittlerweile halt so ein Faktor ins Spiel kommt, dass er viele, viele Rückschläge erklären muss. Dann manche unglücklichen Entscheidungen, also Thema Quartierwahl oder auch der Umgang mit politischen Themen.
Dazu hielt Bierhoff lange an Jogi Löw fest, setzte vor anderthalb Jahren auf Hansi Flick als neuen Bundestrainer, der für den alten Weg steht und nicht für den großen Umbruch. Markus Bark verfolgt für sportschau.de die Nationalmannschaft seit mehr als 10 Jahren. Er sagt, in den Augen vieler Fans steht Bierhoff für die Entkopplung der Mannschaft von der Basis.
Er muss sicher nicht seinen Job verlieren, denn in administrativen und organisatorischen Bereichen hat er gute Arbeit geleistet. Aber er sollte sich zurücknehmen und ein frisches Gesicht in die erste Reihe lassen. Denn die Stimmung muss schnellstens gedreht werden. Die EM 2024 beginnt in 20 Monaten. Wer mich jetzt fragt, wer soll dieses Gesicht sein, ich habe derzeit auch keine Ahnung.
Oliver Bierhoff, Teil der Lösung oder Teil des Problems? Vielleicht gibt schon in den nächsten Tagen DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Antwort auf diese Frage.
Und was in Katar zurückbleibt, ist ein beschädigtes deutsch-katarisches Verhältnis, sagt der deutsche Botschafter in Katar, Claudius Fischbach, der laut Spiegel eine Abkehr von dem zuletzt konfrontativen deutschen Kurs fordert. Anna Klär schildert nun, wie das deutsche Ausscheiden in Katar kommentiert wird.
Es gab vor allem Häme und Schadenfreude. Also man hat gemerkt, dass die Deutschen sich hier in Katar nicht so richtig beliebt gemacht hatten mit ihren Äußerungen, aber auch mit den Aktionen wie dem Mund zu halten vor dem ersten Gruppenspiel. Die Geste, die wurde dann tatsächlich auch live im katarischen Fernsehen gestern von TV-Experten, die da alle in einer Runde zusammensaßen, noch einmal nachgemacht. Also die haben sich alle die Hand vor den Mund gehalten und mit der anderen haben sie gewunken und Deutschland damit aus dem Turnier verabschiedet. Und diese Szenen, die gab es gestern auch von einigen Zuschauern im Stadion, als klar war, dass die Deutschen dann raus sind. Und auch wenn man sich auf Social Media, auf einigen Kanälen katarischer Medienunternehmen umschaut, da wird in den Kommentarspalten sehr, sehr hämisch auf das Ausscheiden reagiert. Also das deutsche Team, das hat hier keine Sympathiepunkte gesammelt.
Und zum Schluss noch der Blick auf den morgigen ersten Achtelfinalspieltag. Niederlande gegen die USA und Argentinien gegen Australien.
Danke für das WM-Telegramm an Jessica Sturmberg. Und dann ganz schnell zur Presseschau von Jan Altmann. Der Sprecher ist Martin Schaller.
Die vom Bundestag beschlossene Reform des Asyl- und Aufenthaltsrechts ist ein Thema in den Zeitungen von morgen. 20 Abgeordnete der Union verpassten ihrem Chef Friedrich Merz einen Denkzettel, schreibt der Münchner Merkur. Beim Votum über das Chancenaufenthaltsrecht der Ampelkoalition für illegale, aber gut integrierte Migranten enthielten sie sich der Stimme. Zum Ärger des Oppositionsführers, der in dem neuen Gesetz eine falsche Amnestie für Migranten sieht, die sich ihr Bleiberecht am Asylrecht vorbei ersessen haben. Die Süddeutsche Zeitung stellt fest, es geht nicht nur ums Prinzip, sondern auch um etwa 138.000 Menschen und ein sehr reales Problem. Was soll der Staat mit ihnen machen, wenn es ihm über Jahre nicht gelingt, sie abzuschieben? Erfolgreiche Integration muss Vorrang haben vor auch in Zukunft dauerhaft erfolgloser Abschiebung. So haben die Unionsabweichler ihre Stimmenthaltung erklärt. Das Straubinger Tagblatt warnt. Die Koalition muss angesichts des Zuwachses illegaler Einreisen aufpassen, dass in den Herkunftsländern nicht die Botschaft ankommt, wer einmal in der Bundesrepublik ist, dürfe bleiben, bekomme einen Job und rasch einen deutschen Pass. Themenwechsel. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen ein sogenanntes Lagebild von der Klimaschutzgruppe Letzte Generation erstellen. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem die Passauer Neue Presse gehört, führt aus: Sicherheitsexperten sollen Infos zusammentragen. Das ist noch keine Überwachung durch den Verfassungsschutz. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Der Staat darf sich nicht machtlos präsentieren. Bisher reagiert er nur, er agiert nicht im Umgang mit den Protestierenden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt, was wäre die Alternative zu einem ordnungsgemäßen Durchgreifen? Die Kleber gewähren lassen, auf Forderungen eingehen? Versucht das die Regierung mit Blick auf die Klimaziele nicht schon? Ist das Thema so überragend, dass es mehr Gewalt rechtfertigt? Wer klein beigibt, überlässt das Regieren der Straße und hat nichts aus der Geschichte gelernt. Das frühe WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft ist Thema in der Volksstimme aus Magdeburg. Zum zweiten Mal in Folge ist Deutschland in der Vorrunde der WM gescheitert. Der DFB wird nun erneut alles hinterfragen müssen. Dies gilt auch für Hansi Flick. Der Bundestrainer ist zwar erst seit 16 Monaten im Amt, doch das darf nicht als Ausrede herhalten. Der 57-Jährige trägt ebenfalls eine Mitschuld. Die Südwestpresse aus Ulm analysiert, die Nationalmannschaft war mal das Lieblingskind der Deutschen. Das ist vorbei. Die Heim-EM findet bereits in 18 Monaten statt. Dem deutschen Fußball stehen nicht nur ungewisse Tage bevor, sondern Jahre.
Danke für diese Präsentation der Presseschau an Martin Schaller. Hier folgt Kultur vom Tage, Fazit mit Sigrid Brinkmann. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke für Ihr Interesse. Bis bald und gute Nacht. Musik.